Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßte Jürgen Zeide. Die heutigen Nachrichten zu den Steuereinnahmen, die können eigentlich niemanden mehr wirklich überraschen. Und auch die Dimension war ja weitgehend klar. Also knapp 100 Milliarden, das ist Stand heute, werden den deutschen Steuerbehörden fehlen. Das ist viel, keine Frage. Aber man muss es richtig einordnen. Das sind 3% der Wirtschaftsleistung insgesamt und etwas mehr als 10% der Steuereinnahmen. Das ist viel, aber viele Unternehmer müssen im Moment mit weniger als minus 10 auskommen. Wie die Bundesregierung und die jeweiligen Parteien in Berlin darauf reagieren, das werden wir in dieser Sendung wägen. Unter anderem haben wir ein Interview gleich mit Christian Dürr, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion. Dann schauen wir auf das Sozialschutzpaket, was im Bundestag behandelt wurde, und das Pandemieschutzgesetz. Die aktuelle Wahlrechtsreform in Deutschland, die Aktuelle Stunde dazu wird uns beschäftigen, das Regierungschaos in Israel und Rolf Hochhuth, Sie haben es in den Nachrichten gehört, auch ihn werden wir würdigen. Am Ende natürlich wie immer der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen im Bundestag und in der Bundesregierung. Steuereinbruch, das liegt klar auf dem Tisch. 100 Milliarden, wo kommen sie her, wo fehlen sie? Theo Gers.
In Zeiten, in denen die Corona-Krise Bund, Ländern und Gemeinden Hunderte von Milliarden Euro an Mehrausgaben beschert, brechen ihnen auch die Einnahmen weg. Allein in diesem Jahr sind es 98,6 Milliarden Euro. Davon entfallen 44 auf den Bund, 35 Milliarden auf die Länder und knapp 16 auf die Kommunen. Und in den kommenden Jahren sieht es nicht besser aus. Bis 2024 taxieren die Steuerschätzer die Mindereinnahmen auf 315,9 Milliarden Euro. Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist das angesichts der Corona-Krise keine Überraschung.
Das ist eine Naturkatastrophe, mit der wir konfrontiert sind. Allerdings, dank der sehr soliden und verantwortungsvollen Haushaltspolitik der letzten Jahre, sind wir in der Lage, mit einer solchen schwierigen und unvorhergesehenen Situation umzugehen.
Wobei die Schätzung heute für Scholz nur eine Momentaufnahme ist. Um verlässliche Zahlen über die Staatseinnahmen zu bekommen, soll schon im September eine außerplanmäßige weitere Steuerschätzung erfolgen. Mit den tiefroten Zahlen beginnt die Debatte über die angemessene Reaktion. Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, fordert, den Blick auf die Ausgaben zu richten und Prioritäten zu ändern.
Beispielsweise, wenn wir jetzt mehr Forschungsgelder in die Erforschung eines Impfstoffes stecken, was völlig richtig ist, dann muss man auf der anderen Seite eben auch sagen, wo wir keine Gelder mehr hingeben.
Holznagel denkt, ebenso wie die deutschen Arbeitgeber, unter anderem an die Grundrente. Sie gehöre auf den Prüfstand. Aus Sicht der SPD gehört sie dagegen zur Beschlussfassung ins Parlament. Die will die CDU-CSU-Fraktion auch erst einmal stoppen. Die erste Lesung morgen im Bundestag könne zwar stattfinden, die zweite und dritte Lesung und damit die Beschlussfassung jedoch erst, wenn die Finanzierung gesichert ist, heißt es aus der Union. Der Finanzminister reagiert sehr scharf auf dieses Ansinnen.
Wir geben großen Unternehmen Kredite von mehreren Milliarden Euro. Und dann kommt jemand daher und sagt, die Grundrente, die knapp über eine Milliarde kostet, können wir aber nicht bezahlen. So jemand gehört eigentlich ausgebuht.
Scholz, auch das wird deutlich, will nicht nur die Grundrente neu einführen, er will wegen der Krise auch keine Sozialleistungen kürzen. Eine rigide Sparpolitik ist mit ihm nicht zu machen.
Das wäre ein konjunktur- und wirtschaftspolitischer schwerer Fehler und deshalb werde ich den auch nicht machen. Sondern ich glaube, dass man gegen eine Krise nicht ansparen kann, sondern dass man gegen sie anhalten muss.
Auch das ist eine Spitze gegen die Koalitionspartner aus CDU und CSU, denn deren Chefhaushälter Eckart Rehberg hatte am Morgen gemahnt, das Geld zusammenzuhalten.
Wir müssen ein Konjunkturprogramm auflegen und auch Europa wird uns noch herausfordern. Und deswegen werden wir aus meiner Sicht nicht jeden Wunsch, der an die Politik herangetragen wird, erfüllen können.
Das Konjunkturprogramm gegen die Corona-Krise will Scholz Anfang Juni präsentieren. Ausdrücklich soll es auch den Kommunen helfen. Die fordern seit Tagen milliardenschwere Bundeshilfen, weil bei ihnen vor allem die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen.
Das war der Bericht von Theo Gers und das Ganze wollen wir vertiefen. Dazu begrüße ich jetzt am Telefon Christian Dürr, Fraktionsvize der FDP im Bundestag. Schönen guten Abend, Herr Dürr.
Guten Abend, Herr Zuheide.
Herr Dürr, zunächst einmal das, was wir da heute gehört haben, die Steuerschätzung. Ganz überraschend kommt das ja alles nicht und die Reaktion der Bundesregierung. Ich sage jetzt mal, das sind große Beträge, aber nicht der Untergang des Abendlandes. Stimmen Sie mir zu?
Es ist nicht der Untergang des Abendlandes, aber es ist natürlich schon ein historischer Einbruch bei den Steuereinnahmen. Und ich glaube, für jeden, der es bisher nicht verstanden hatte, eine gute Konjunktur und gute Steuereinnahmen hängen unmittelbar zusammen. Insofern sollten wir jetzt alles dafür tun, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Denn eben nur, alter Spruch, wenn die Wirtschaft brummt, dann brummen auch die Steuerkassen.
Genau das ist es. Deshalb die spannende Frage, was muss getan werden? Ich meine jetzt im Moment, ich will das Wort alternativlos nicht benutzen, aber dass gegenwärtig vielen Menschen geholfen werden muss. Zustimmung oder nicht?
Ja, es muss geholfen werden und zwar auf die richtige Art und Weise. Ich glaube, es gibt zwei Konsequenzen aus dieser Steuerschätzung. Das erste ist, wir müssen aufhören, über weitere Belastung zu reden. Nichts wäre ja schädlicher in so einer Phase, dass man Unternehmen, aber auch die privaten Haushalte jetzt noch mit zusätzlichen Steuern oder irgendwelchen Abgaben belastet, um vermeintlich sozusagen Corona-Schulden zurückzuzahlen. Sondern jetzt geht es erstmal ganz konkret um Entlastung und Entbürokratisierung, damit die Wirtschaft wirklich wieder ans Laufen kommt. Wir brauchen nach der Krise viele Jobs, viele Steuerzahler und viele Unternehmen, die weiterhin am Markt sind und diesen Bundeshaushalt finanzieren. Und das Zweite ist natürlich überflüssige Ausgaben streichen. Das heißt, die ganzen Überlegungen, Abwrackprämie, E-Auto-Prämie, was da zurzeit in der GroKo verhandelt wird, das sind alles Dinge, die sind Strohfeuer höchstens, konjunkturelle Strohfeuer. Und von dem muss man Abstand nehmen.
Aber wo würden Sie investieren?
Also ich glaube, eine Chance, und das merkt ja jeder wahrscheinlich jetzt im Homeoffice, bei der Digitalisierung hapert es in Deutschland. Also da ist der Staat gerade beim Investieren gut beraten, da weiterzumachen, auch mehr zu machen. Beim Konsumieren hingegen, ich denke beispielsweise an das Thema Grundrente, von der wir wissen, dass es den wirklich armen Rentnern nicht helfen wird, weil es mit der Gießkanne verteilt wird, das Geld. Gerade die unter 33 Beitragsjahren sind, die gehen komplett dann leer aus. Also da, wo das mit der Gießkanne konsumiert werden soll, da würde ich nichts ausgeben beim Investieren. Digitalisierung als Beispiel, da ist angezeigt, dass der Staat auch mehr macht.
Jetzt kennen Sie das Gegenargument, Grundrente ist 1 Milliarde, wenn wir über 100 Milliarden oder wenn wir volkswirtschaftlich das sehen, im Moment 453,4 Milliarden insgesamt das sehen, dann ist die 1 Milliarde, entschuldigen Sie jetzt, aber das ist dann, ich will nicht sagen nebensächlich und das Wort Peanuts will ich auch nicht benutzen, aber es ist sehr wenig. Warum fällt Ihnen das gerade ein?
Mir fällt es deshalb ein, weil vollkommen unterschätzt wird von den Kollegen der SPD und der Union, welche dauerhaften Belastungen die Grundrente bedeutet. Das ist ja nicht jetzt in einem Steuerjahr ein Problem, sondern dauerhaft ein Problem, während man auf der anderen Seite, nämlich die Steuerausfälle, nur auf ein Jahr rechnet. Also da muss man schon die Gesamtbelastung sehen und das wird dauerhaft dazu führen, dass der Bundeshaushalt mehr in die Rentenkasse einzahlen muss. Und wenn wir uns anschauen, ursprünglich war geplant, in diesem Jahr 360 Milliarden Euro auszugeben. Davon gehen allein 100 Milliarden Euro in die gesetzliche Rentenversicherung als Zuschuss. Das ist gar nicht das Geld der Beitragszahler, sondern als Zuschuss, damit die Versicherung stabil ist. Das würde immer höher werden. Das heißt, das ist eine dauerhafte Belastung für den Bundeshaushalt und deswegen rate ich davon ab. Ich gönne allen Rentnern ihr Geld. Ich gönne gerade ärmeren Rentnern Geld. Wir haben ja einen Gegenvorschlag gemacht mit der Basisrente, der zielgenau auch Alleinerziehenden hilft, die weniger Beitragsjahre haben. Aber bitte nicht mit der Gießkanne konsumtive Ausgaben vorschlagen, die dann dauerhaft auch zukünftige Generationen belasten.
Ich will jetzt nicht die Rentendiskussion führen, aber man könnte natürlich sagen, wenn die Arbeitsverhältnisse vernünftig sind und nicht so, wie wir das im Moment in der Fleischindustrie sehen, dann hätten wir diese Probleme in der Rente natürlich auch nicht. Aber das kann man mit Ihnen, glaube ich, nicht machen, oder?
Ja klar, also ich bin sehr für gute Arbeitsverhältnisse. Ich komme ja aus Niedersachsen und kenne die Probleme, die wir auch da in der Vergangenheit hatten. Und das soll immer besser werden. Aber das funktioniert natürlich dann, wenn insgesamt die Wirtschaft gut läuft. Also wer ernsthaft glaubt, dass die Arbeitsverhältnisse besser werden, wenn es jetzt zusätzliche Belastungen gibt. Ich denke an sowas wie Sonderabgaben, was da diskutiert worden ist, so eine Vermögensabgabe, die eine faktische Mittelständlerabgabe wird. Da werden ja, das sind ja die Vermögenswerte in Deutschland, sind ja nicht Bargeld auf den Konten, sondern die Maschinen in den Hallen. Und wenn man da jetzt draufdrückt und Leute faktisch enteignet, weil man die Substanz besteuert, dann wird man niemals bessere Arbeitsverhältnisse bekommen. Insofern empfehle ich dringend, so ein bisschen zu den ökonomischen Grundkenntnissen zurückzukommen. Wenn die Wirtschaft gut läuft, wird es auch bei den Arbeitsverhältnissen immer besser. Und vor allen Dingen werden wir am Ende einen gesunden Steuerstaat haben. Und das muss natürlich das Ziel sein nach dieser Steuerschätzung.
Jetzt kommen wir nochmal zu den positiven Aspekten. Wenn Sie sagen, da muss es eine Art Unterstützung für Digitalisierung geben, das ist eines der Felder, wo investiert werden müsste, jede Form von Konjunkturprogramm mit der FDP nicht zu machen?
Die Konjunkturprogramme, das wissen wir im Nachhinein, haben schon bei der letzten Finanzkrise nicht geholfen, weil sie so nachlaufen und dann, wenn es sozusagen wieder losgeht, teilweise Käufe einfach vorgezogen werden. Deswegen sagen mir sogar Autohändler, sie halten von diesen Abwrackprämien oder E-Autoprämien ganz, ganz wenig, weil es eben konjunkturelle Strohfeuer sind. Teilweise müssen sie sich heute noch davon erholen, weil Käufe damals nur vorgezogen worden sind. Wir haben in Deutschland sogar einen relativ jungen Fuhrpark. Insofern muss man immer wissen, dass das jemand bezahlt hat. Das haben Steuerzahler erarbeitet, dieses Geld, was da ausgekehrt wird. wird. Ich rate dringend von Gutscheinlösungen für einzelne Branchen ab, denn nach der Autobranche wird ja die nächste Branche kommen. Lieber die Unternehmen entlasten, lieber die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und die Familien entlasten, die jetzt auf Einkommen ja verzichten, weil sie in Kurzarbeit teilweise sind und zu Hause noch die Kinderbetreuung stemmen. Also da lieber auf Entlastung jetzt gehen, damit wir in Zukunft gesunde Unternehmen haben und auch Menschen, die einen Job haben und dann Steuern zahlen. Und dann wird es im Steuerstaat auch mittelfristig wieder besser gehen.
Kurzarbeiterproblematik, ist das richtig, was die Koalition da macht? Denn da werden ja Arbeitsplätze erhalten. Richtig oder falsch?
Ja, richtig. Das Kurzarbeitergeld ist natürlich ein ganz, ganz wichtig deutsches Instrument, sage ich mal, hier erfunden mehr oder weniger, was gut funktioniert. Aber das ist kein Instrument auf Dauer. Wer jetzt glaubt sozusagen, dass Kurzarbeiter funktioniert über 1, 2, 3 Jahre, der hat sich geschnitten, weil irgendwann die Arbeitsversicherungskassen natürlich leer laufen und dann wieder aus dem Bundeshaushalt finanziert werden muss. Das heißt, mein dringender Rat ist, den Lockdown natürlich möglichst beenden und möglichst viele Kinder auch wieder zur Schule gehen zu lassen, damit Eltern wieder arbeiten können. Also die Wirtschaft muss wieder ins Laufen kommen, denn das Geld fällt nicht vom Himmel, auch nicht eine Arbeitslosenversicherung, die das Kurzarbeitergeld finanziert. Es ist ein gutes Instrument, um kurzfristig Arbeitslosigkeit zu verhindern. Es ist kein Dauerinstrument, weil das werden die öffentlichen Haushalte nicht stemmen können.
Und die Schulden besorgen Sie nicht. Also ich habe es ja auch vorhin gesagt, also 100 Milliarden mehr, das sind jetzt bei 796 Milliarden Steuereinnahmen in 2019. Das ist ein ordentlicher Batzen. Aber wenn wir beide morgen 12% weniger Einkommen haben, ich habe sogar dann in der Krise, da muss man mit klarkommen können.
Da muss man mit klarkommen können, aber es darf nicht schlimmer werden. Das ist auch klar. Das ist schon ein historischer Einbruch. Und in so einer Krise, sage ich mal, was würde man privat tun? Man würde sich auch einschränken. Und so muss es der Staat auch tun. Das heißt, die politischen Lieblingsprojekte müssen jetzt ganz schnell vom Tisch sich darauf konzentrieren, wie wir schnell wieder mehr Einnahmen bekommen. Und das geht nur, das habe ich am Anfang gesagt, mit einer Wirtschaft, die brummt. Das heißt, alles dafür zu tun, wäre jetzt richtig, auch um noch eine weitere Verschuldungsspirale zu vermeiden. Wir haben ja das als Info, ja, einen Tilgungsplan mitbeschlossen. Das war auch der Grund, warum die FDP-Fraktion dieser Neuverschuldung zugestimmt hat, dieser Ausnahme der Schuldenbremse zugestimmt hat, weil wir dafür sind, Unternehmen und Haushalte zu unterstützen. Aber dann muss auch wieder zurückgezahlt werden. Und das kann man nur, wenn man neue Steuereinnahmen hat. Und das geht eben nur, wenn der Laden läuft.
Ganz rauslassen kann ich Sie jetzt noch nicht. Stichwort Kommunen. Dass es da im Moment natürlich dramatische Einbrüche gibt und die Kommunen sozusagen am Ende der Nahrungskette der Steuerlichen stehen. Stimmen Sie mir dazu oder nicht?
Ja, ausdrücklich. Und ich will einen konkreten Vorschlag machen. Ich habe das schon gesagt, auch in den Zeiten, wo die Steuereinnahmen für die Kommunen gut liefen, Stichwort Gewerbesteuer. Das war ja eine Cash-Cow in den letzten Jahren, weil die Wirtschaft gut gelaufen ist. Jetzt entwickelt sie sich sogar genau in die andere Richtung, noch viel schneller als alle anderen Steuereinnahmen. Die Gewerbesteuer ist eine, die sehr volatil ist, sehr schwankend. Und Kommunen sind Institutionen, die eigentlich stetige Steuereinnahmen brauchen. Mein Vorschlag, lasst uns die Krise nutzen und von der Gewerbesteuer Abstand nehmen und den Kommunen lieber ein Hebesatzrecht zu geben auf die Steuern, die stetiger fließen. Das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer. Das sind Steuern, die kontinuierlicher fließen. Und deswegen rate ich dringend dazu, diese Krise zu nutzen, um den Kommunen eine stabilere Einnahmebasis zu bringen. Es hilft ja nichts, wenn jetzt der Bund einfach nur Schulden von den Kommunen übernimmt. Das ist ja auch der Steuerzahler, der da verhaftet. Aber eine stetigere Einnahmequelle, das macht Sinn. Und die Gewerbesteuer ist eh ein Unikum. Und international versteht es ohnehin niemand, warum wir sie noch haben.
Dankeschön, das war Christian Dürr, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Bundestag hat heute kräftig diskutiert, nicht nur das, was wir gerade besprochen haben. Es geht auch um ein Sozialpaket. Da geht es um Kurzarbeitergeld, was wir gerade schon angesprochen hatten. Die Altenpflegekräfte sollen etwas bekommen und Corona-Tests spielen auch eine Rolle. Was dort heute verabschiedet worden ist im Sozialschutzpaket, Volker Fintermer hat die Details.
Mit den namentlichen Abstimmungen ist es schwer im Deutschen Bundestag. Heute stehen gleich 14 und mehrfach musste Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mahnen, dass die notwendigen Abstandsregeln im Plenarsaal und an den Wahlurnen auch eingehalten werden.
Ich darf Sie also wirklich an alle nochmal appellieren, hören Sie zu, was der jeweils sitzende Präsident sagt, halten Sie sich daran und halten sich an das Abstandsgebot.
Diese Mahnungen resultierten nicht nur aus dem sonst üblichen Andrang im Plenarsaal, in dem ja nur jeder dritte Stuhl besetzt ist, sondern auch aus den unterschiedlichen politischen Einschätzungen zur Krise, wie sie auch in der Debatte zum Sozialschutz zum Ausdruck kam, in der etwa der AfD-Abgeordnete Martin Sichert die jüngsten Demonstrationen als verantwortungsvolle Gegenwehr begrüßte.
Ihr, liebe aufrechte Demokraten, seid die Helden dieser Stunde. Wehrt euch weiterhin gegen jede willkürliche Beschränkung der Grundrechte und macht den Vertretern der Regierung, die ein Grundrecht nach dem anderen angreifen, gehörig Dampf.
Die AfD, und das ist wohl die neue Rolle, die die größte Oppositionspartei im weiteren Verlauf der Krise ausfüllen will, sieht sich als der parlamentarische Arm dieses Widerstands. Und in dieses Bild passt dann auch, dass die vorgesehenen Maßnahmen wie die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes das Land an den Abgrund führen würden.
Mittels Erhöhungen von Sozialleistungen und Sonderprämien für einzelne Berufsgruppen geben Union und SPD immer mehr Geld aus, obwohl völlig unklar ist, wie das alles finanziert werden soll.
Das Kurzarbeitergeld soll für diejenigen, deren Arbeitszeit um mindestens 50% reduziert ist, ab dem 4. Monat auf 70% und ab dem 7. Monat auf 80% erhöht werden. Familien erhalten jeweils 7% mehr. Diese Regelung soll bis zum Jahresende gelten. Bislang beträgt das Kurzarbeitergeld 60% bzw. 67% für Eltern. Zudem soll das Arbeitslosengeld für diejenigen um 3 Monate verlängert werden, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember dieses Jahres enden würde. Der CDU-Sozialpolitiker Peter Weiß verwies auf die hohen Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit von 26 Milliarden Euro, die die Finanzierung ermöglichen würden, aber er blickte auch auf die finanziellen Risiken, sollte die Krise noch deutlich länger andauern.
Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das Geld, was wir in die Kurzarbeit geben, ist gut investiertes Geld, denn die Kurzarbeit ist die Basis dafür, dass man mit seiner Stammbelegschaft anschließend wieder schnell aus der Krise herauskommen kann.
Für die Koalitionsparteien und da besonders CDU und CSU heißt es aber auch, dass weitere Zusagen kaum möglich sein werden. Dem hält die Linke entgegen, dass höhere Sozialleistungen zugleich auch einen wichtigen Beitrag zum notwendigen Ankurbeln der Konjunktur bedeuten würden, weil die Menschen das Geld nicht einfach horten, sondern sogleich für notwendige Konsumausgaben verwenden würden.
Wir als Linke beantragen heute, das Kurzarbeitergeld bei 90% anzusetzen und für Niedrigverdienende bei 100%,
erklärte Katja Kipping von der Linken. Und ähnlich argumentiert auch Sven Lehmann von den Grünen.
Für Geringverdienende reichen 80% eben nicht aus. Und deswegen stellen wir Grüne heute unser Modell zur Abstimmung, das Kurzarbeitergeld plus eine zielgenaue Absicherung für untere und mittlere Einkommen, und zwar sofort.
Die FDP warnte dagegen davor, die Leistungen anzuheben, ohne die tatsächliche Bedürftigkeit zu prüfen. Und auf der anderen Seite machten sich die Liberalen für die Solo-Selbstständigen stark, die momentan weitgehend durchs Raster fallen würden.
Soweit Volker Finthammer, das waren die sozialen Aspekte. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt und ein zweites Gesetz, nämlich zum Epidemieschutz. Was dort beschlossen worden ist, weiß Barbara Kostolnik.
Angesichts der Lage mahnt der Bundesgesundheitsminister zu Demut, nicht Übermut. Gemeinsam sei es gelungen, die Infektionsdynamik zu brechen. Aber um die Lage beherrschbar zu behalten, braucht es Maßnahmen. Im zweiten Infektionsschutzgesetz stehen beispielsweise noch mehr Tests, auch präventiv, in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern. Mehr Geld soll es geben für die Gesundheitsämter, damit die digital arbeiten und schneller Corona-Daten übermitteln können. Pflegende Angehörige sollen künftig 20 Tage ein Pflegeunterstützungsgeld bekommen. Für die Pflegekräfte in der Altenpflege ist ein Bonus geplant, 1.000 Euro, der auf 1.500 Euro aufgestockt werden kann. Die Opposition kritisiert, dass nicht auch andere Pflegeberufe in den Genuss des Bonus kommen. Außerdem hat sie die Sorge, dass durch die weitreichenden Befugnisse des Bundesgesundheitsministeriums die Rechte des Bundestags verletzt werden könnten. Aus Union und SPD hingegen kommt die Warnung vor Verschwörungstheorien. Jens Spahn sagt dazu, ein Virus bekämpft man nicht durch Leugnen.
Das war Barbara Kostolnik und um 23.29 Uhr beginnen unsere Kurzberichte zunächst beim Europäischen Gerichtshof. Der hat Ungarn und genau genommen die Asylpolitik von Ungarn in die Schranken verwiesen. Kerstin Annaber.
Die Transitzone ist von einem hohen Stacheldrahtzaun umgeben. Die Menschen sind fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Derartige Bedingungen aber kämen einer Freiheitsentziehung gleich, insbesondere weil die Menschen die Transitzone nicht aus eigenen Stücken in irgendeine Richtung verlassen könnten. Schon gar nicht nach Serbien. Serbische Behörden würden dies als rechtswidrig ansehen und sie müssten mit Sanktionen rechnen. Außerdem würden sie jeglichen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling in Ungarn verlieren. Eine Inhaftierung von Asylbewerbern erlaubt das EU-Recht aber nur nach strengen Voraussetzungen. So dürfen die EU-Länder Menschen zwingen, im Grenzgebiet zu bleiben, um vor ihrer Einreise die Zulässigkeit ihres Asylantrages zu prüfen. Allerdings maximal für 4 Wochen. Geklagt hatten 4 Betroffene, die unter anderem über Serbien nach Ungarn eingereist sind. Im konkreten Fall nun muss ein ungarisches Gericht nach den Vorgaben des EuGH über die Rechtmäßigkeit der Haft entscheiden. Sollte die Inhaftierung rechtswidrig sein, müssen die Asylsuchenden sofort freigelassen werden.
Der amerikanische Präsident möchte die Wirtschaft möglichst wieder hochfahren. Das ist allerdings schwierig angesichts der Zahlen zur Pandemie. Auf der anderen Seite steigen eben immer noch die Arbeitslosenzahlen. Ungebrochen, Torben Ostermann.
Während die politischen Lager in den USA über eine schrittweise Öffnung der Wirtschaft streiten, steigt die Zahl derer, die wegen der Coronavirus-Pandemie ihren Job verloren haben. Donnerstag für Donnerstag veröffentlicht das Arbeitsministerium in Washington neue Zahlen. Allein in der vergangenen Woche haben wieder rund 3 Millionen Beschäftigte einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe eingereicht. Seit Mitte März haben damit mehr als 36 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ihren Job verloren. Ein historischer Wert, der sich am ehesten mit der Lage während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren vergleichen lässt. Arbeitsmarktexperten schätzen, dass die Arbeitslosenquote jetzt schon bei etwa 20% liegen dürfte. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News zeigte sich US-Präsident Trump trotz der Zahlen optimistisch und versprach eine baldige Erholung der Wirtschaft. Wirtschaftsexperten äußern sich skeptischer. Regierung und Kongress diskutieren derweil über weitere Hilfsmaßnahmen. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen am Freitag über ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von rund 3 Billionen Dollar abstimmen. Dessen Umsetzung scheint jedoch unrealistisch. Die republikanische Mehrheit im Senat und US-Präsident Trump haben sich bereits gegen ein solches Paket ausgesprochen.
In einem Bunker zwischen den Weinbergen an der Mosel sollen mehrere Männer und eine Frau ein Rechenzentrum mit illegalen und für illegale Internetaktivitäten betrieben haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalämter haben jahrelang ermittelt. Der NDR und das Magazin Der Spiegel konnten jetzt erstmalig Ermittlungsakten einsehen. Lena Gürtler über die Recherche.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass neben verschiedenen Darknet-Marktplätzen der Cyberbunker in Traben-Trarbach auch Daten der völkisch-rechtsextremen identitären Bewegung beherbergte. Ein Bunkermitarbeiter erklärte in seiner Vernehmung, man habe in extremen politischen Gruppierungen ein Geschäftsmodell gesehen. Die Rechten hätten sogar einen besonders günstigen Preis von 30 Euro monatlich bekommen, andere Kunden hätten für den gleichen Server mehrere 100 Euro bezahlt. Das Datencenter in dem ehemaligen Bundeswehrbunker im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach war im vergangenen Herbst von mehr als 700 Beamten in einem Großeinsatz nach jahrelangen Ermittlungen gegen die Betreiber ausgehoben worden. Hunderte Server im Cyberbunker beherbergten nach Angaben der Behörden ausschließlich illegale Plattformen im Darknet. Unter anderem auch den, laut Ermittlern, weltweit zweitgrößten Online-Drogenmarkt. Nach Auswertung der beschlagnahmten Server hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nun die Betreiber des Bunkers angeklagt. Sie wirft 8 Beschuldigten unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor und Beihilfe zum Drogenhandel. Der Hauptbeschuldigte, ein Niederländer, hat sich nun aus der Untersuchungshaft gegenüber NDR und Spiegel zu den Vorwürfen geäußert. Er bestreitet, gewusst zu haben, welche Geschäfte über seine Server abgewickelt wurden.
Bei der Formel 1 wird nicht mehr gefahren, dafür ist jetzt das Wechselfieber ausgebrochen. Vettel bleibt nicht bei Ferrari, der Nachfolger steht bereit. Jörg Seiselberg.
Ferrari beginne eine neue Ära mit dem Ziel, wieder an die Spitze der Formel 1 zurückzukehren. Carlos Sainz oder der Rennstall aus Maranello solle diese Ära mitprägen. Im Hause Ferrari herrscht Aufbruchstimmung, nachdem der Spanier heute fest verpflichtet wurde und das neue Duo Leclerc-Sainz perfekt ist. Nach der Trennung von Sebastian Vettel war erwartet worden, dass Ferrari auf den bisherigen McLaren-Piloten setzt. Sainz gilt nach seinem erfolgreichen Jahr beim britischen Rennstall als einer der Aufsteiger und Sympathieträger in der Formel 1. Bei Ferrari wird sich Sainz trotzdem zunächst als Nummer 2 des Teams einsortieren müssen, denn Ferraris Hoffnungen, wieder ganz nach oben zu kommen, ruhen vor allem auf dem letztjährigen WM-4. Charles Leclerc. Für Sainz ist der Wechsel zum Traditionsrennstall trotzdem ein Aufstieg. In der gemeinsamen Presseerklärung mit Ferrari sagt der Sohn des ehemaligen Rallye-Weltmeisters Carlos Sainz Senior, er sei glücklich, 2021 für Ferrari fahren zu können. Da der Australier Ricciardo im Gegenzug Sainz bisheriges Cockpit bei McLaren übernimmt, wird es sehr schwer für Sebastian Vettel, in der nächsten Saison noch einen Platz in der Formel 1 zu finden.
23.34 Uhr ist es inzwischen geworden. Bei uns jetzt Zeit für den Blick auf das Börsengeschehen. Volker Hirt hat die Einzelheiten.
Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung und die der Aktienmärkte abzugeben, fällt im Moment allen schwer. Vor allem, wann es überhaupt Anzeichen für eine positive Entwicklung geben wird. Die Optimisten auf dem Börsenparkett ducken sich weg und es regen sich schon einige, die sagen, angesichts dieser verheerenden Zahlen, Daten, Fakten, Arbeitslosigkeit, Konjunktur, Schulden, Aussichten sind die Aktien weltweit zu hoch bewertet. Die schnelle Erholung, von der die Mehrheit der Aktienhändler am Anfang der Pandemie noch geträumt hatte, die wird es nicht geben. Der DAX wurde durch diese Stimmung erneut in die Tiefe gezogen. In der Spitze der Tagesverluste hatte er gegenüber des Wochenbeginns 700 Punkte eingebüßt. Nach Ende des Computerhandels konnte er sich leicht erholen, 10.400 Punkte der Schlussstand. Verlierer der Krise sind konjunkturabhängige Werte wie die der Autobauer. Daimler und VW stehen auf der Verliererliste im DAX mit Abschlägen um 3%. Auch die Titel der Banken gaben nach. Commerzbank und Deutsche Bank, aber auch die Deutsche Pfandbriefbank. Die ist spezialisiert auf Immobilienkredite und rückt jetzt weniger Geld raus. Bares behalten als Vorsorge für mögliche faule Kredite. Die Pandemie bedeutet auch eine Immobilienkrise, so der Vorstandschef. Die Aktie der Pfandbriefbank, im MDAX gehandelt, verliert 10%. Tagessieger im DAX war die T-Aktie. Wer zu Hause bleibt, telefoniert gerne. Das konnte das Quartalsergebnis der Deutschen Telekom positiv beeinflussen. Das Papier legte um knapp 1% zu. Der Euro gab leicht nach, kostet 1,079 $. Die Feinunze Gold konnte zulegen auf 1.602 Euro.
Das war Volker Hirt, das war der Börsenbericht. Wir gehen nochmal in den Bundestag. Dass der Bundestag zu groß ist, dem würden wohl alle zustimmen, auch diejenigen, die da drin sitzen. 709 Mitglieder hat er im Moment und damit viel mehr als die normale Größe von 598. Die spannende Frage ist allerdings, wie kann man das ändern, dass es demnächst weniger Überhangmandate gibt? Im Ziel sind sich alle einig, aber wie man da hinkommt, da gibt es dann heftigen Streit. Der wurde heute ausgetragen. Gudula Geuter hat ihn.
Es scheint, als drehe sich der Bundestag im Kreis und doch muss es den Parlamentariern gelingen, auszubrechen, soll es noch gelingen, das Wahlrecht für September nächsten Jahres zu ändern. Die FDP hat die Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann ruft vor allem den Kollegen aus CDU und CSU zu.
Im Juni fangen die Aufstellungen an. Die Wahlleiter brauchen Rechtssicherheit. Wir brauchen jetzt entweder konkrete Änderungsanträge zu unserem Gesetzentwurf oder wir brauchen einen neuen Gesetzentwurf von Ihnen. Zocken Sie nicht mit dem Ansehen dieses Parlaments.
Tatsächlich gibt es nur den einen Gesetzentwurf von FDP, Grünen und Linken, 7 Monate alt. Die Debatte ist älter, betont auch Uli Grötsch, SPD.
In seiner Antrittsrede am 22. Oktober 2013 hat der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert unter dem Beifall von allen Fraktionen hier im Bundestag angemahnt, dass wir dringend eine Wahlrechtsreform brauchen. Und heute, fast 7 Jahre später, keine Einigung.
Auch die SPD hat einen Vorschlag vorgelegt, allerdings mit Rücksicht auf den Koalitionspartner nicht förmlich. Die Opposition will auf jeden Fall verhindern, dass das Zweitstimmenergebnis verzerrt wird. Das wird es, wenn Überhangmandate anfallen, die nicht ausgeglichen werden. Stattdessen wollen die drei kleinen Parteien verhindern, dass überhaupt solche Überhangmandate anfallen. Gelingen soll das durch größere Wahlkreise und bundesweite Verrechnung von Erst- und Zweitstimmen. Auch die SPD will keine Verzerrung. Die Genossen schlagen vor, dass Direktmandate ab einer gewissen Größe des Bundestages gestrichen werden, wenn Überhang entstünde. Ansgar Heveling, CDU, widerspricht.
Es kann sein, dass etliche Wahlkreissieger von Sonntagabend montags erfahren, dass sie zwar den Wahlkreis gewonnen, aber nicht im Bundestag sitzen werden. Für Wähler und vermeintlich Gewählte wäre das sicherlich ein fragwürdiges Ergebnis.
Auch seine Partei hat einen Vorschlag, demnach soll es etwas mehr Wahlkreise geben und einige Überhangmandate sollen nicht ausgeglichen werden. Die Opposition macht das nicht mit, auch nicht Friedrich Strätmanns von der Partei Die Linke.
Ihre Idee benachteiligt alle Wählerinnen und Wähler, die nicht die Union wählen wollen. Deren Stimmen sind dann nämlich weniger wert.
Ohnehin wird die Idee nicht von allen CDU-Abgeordneten getragen und schon gar nicht von denen der CSU. Es ist der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser, der vorrechnet, warum die Christsozialen seines Erachtens nicht auf die geltenden Regeln des Direktmandats verzichten wollen.
Sie hat 38% der Stimmen ihres Wahlgebiets. Daraus resultiert, stehen ihr 39 Sitze zu. Sie hat aber alle 46 Direktmandate in Bayern gewonnen. Ergo hat sie 7 Überhangmandate erzielt, meine Damen und Herren. Das sind 15% mehr Mandate, als ihr zustehen.
Ihr Taktieren, nur um des eigenen Vorteils willen, widert mich an.
Schimpft der Linke Strätmanns.
Sie hörten gerade aus der Abteilung Brainwashing. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sündenbock.
Antwortet Michael Frieser, CSU. Der Ton wird schärfer und frustrierter. Auch die grüne Britta Hasselmann appelliert an die CDU, der Schwesterpartei Einhalt zu gebieten.
Es kann doch
nicht wahr sein, dass 709 Abgeordnete, dass das Parlament darauf wartet, dass 46 NDBs die ganze 6,2% dieses Bundestages ausmachen, ein Vetorecht gegen das Wahlrecht haben.
Am kommenden Montag berät der Innenausschuss des Bundestages und kann mit den Experten doch nur den einzigen Gesetzentwurf der Opposition beraten. Der allerdings kann wegen der nötigen Wahlkreisveränderung zeitlich kaum noch umgesetzt werden. Wenn überhaupt, dann könnte es in Richtung des SPD-Vorschlags gehen. CDU und CSU lehnen ihn bisher ab.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Die Regierungsbildung in Israel ist eine unendliche Geschichte. Dreimal wurde gewählt, viele Koalitionsoptionen wurden gewogen und dann wieder verworfen. Jetzt soll es eine Regierung geben. Es gibt einen Koalitionsvertrag und eigentlich sollten heute die Regierungsmitglieder vereidigt werden. Und dann, siehe da, aber es überrascht einen nicht angesichts dieser Vorgeschichte, es kommt wieder alles anders. Ja, wie kommt es denn? Benjamin Hammer.
Die israelische Öffentlichkeit ist nach drei Neuwahlen innerhalb eines Jahres so einiges gewohnt. Aber dass die Vereidigung einer neuen Regierung im letzten Moment verschoben wird, damit hatte fast niemand gerechnet. Guten Abend, sagte der Moderator im Fernsehkanal 12. Dies hätte ein feierlicher Abend werden sollen, mit dem Ende der politischen Krise. Stattdessen wird um Ministerien gekämpft. Man kann es ein Drama nennen oder eine Farce. Die Vereidigung wurde auf Sonntag verschoben. Der Mann hinter dieser Maßnahme ist Benjamin Netanyahu persönlich. In einer schriftlichen Mitteilung teilte seine Likud-Partei mit, der Premier wolle die Ernennungen für Ministerposten noch finalisieren. Eine diplomatische Formulierung. Tatsächlich hat es Netanyahu mit einer kleinen Rebellion in seiner Partei zu tun. Altgediente Likud-Mitglieder fühlen sich von ihrem Anführer übergangen, wollen bessere Posten in der nächsten Regierung. Manche drohten gar damit, der parlamentarischen Bestätigung der neuen Regierung fernzubleiben. Es geht also um Posten. Dabei gibt es davon schon reichlich in der künftigen Regierung. Das Kabinett könnte so groß und teuer werden wie noch nie in Israels Geschichte, mitten in der Corona-Krise, einer Zeit, in der jeder vierte Israeli arbeitslos ist. Der Oppositionspolitiker Yair Lapid kritisiert das seit Tagen. Es wird 36 Minister und 16 stellvertretende Minister geben. Das sind 52 Ämter, sagte er im israelischen Kanal 12. Das ist nicht nur eine Verschwendung hunderter Millionen, sondern die absolute Missachtung der realen Not, in der sich die Bürger Israels befinden. Und es zeigt, dass sich die Politiker nur um sich selbst drehen. Einen neuen Stil in der Politik hatte eigentlich Benny Gantz versprochen. Er hatte eine Zusammenarbeit mit Netanyahu ausgeschlossen, wegen der Korruptionsanklage gegen den Premier. Doch nun will Benny Gantz der neuen Regierung angehören und Netanyahu nach anderthalb Jahren als Premier ablösen. Es ist eine merkwürdige Situation. Das Bündnis Blau-Weiß von Gantz will mit Netanyahus Likud regieren, hofft aber gleichzeitig auf dessen Misserfolg. Hier geht es um etwas sehr Bedeutendes, sagte ein Berater von Benny Gantz im Kanal 13. Es wurde so viel über den Zusammenbruch des Mitte-Links-Lagers und unseres Bündnisses Blau-Weiß gesprochen. Jetzt aber sehen wir den Zusammenbruch des rechten Lagers und in gewisser Hinsicht auch den des Likud. Netanyahu und Gantz, das ist ein Zweckbündnis, gebildet, um eine vierte Neuwahl in kurzer Zeit abzuwenden. Dass Netanyahu nun die Vereidigung kurzfristig verschoben hat, schafft Misstrauen. Benny Gantz war vor kurzem vom einflussreichen Amt des Parlamentssprechers zurückgetreten. Nach dem Netanyahu-Manöver nahm er diesen Rücktritt sofort zurück. Das zeigt, dass Gantz Benjamin Netanyahu nicht glaubt, sagt der Journalist Jaron Deckel vom Sender Kan. Gantz ist sich nicht sicher, ob Netanyahu ihn am Wochenende nicht doch austricksen wird. Netanyahu könnte noch zwei Überläufer finden und Blau-Weiß dann für die Dienste danken und sagen, von hier aus mache ich alleine weiter. Es besteht kein Vertrauen zwischen den beiden. Am Sonntag soll es also soweit sein, diesmal wirklich. Dann soll die künftige Regierung vereidigt werden. Angeblich. Manche Beobachter sagen, sie glauben erst an die neue Regierung, wenn die wirklich steht.
Genau, das ist wahrscheinlich der Fall. Das war Benjamin Hammer. Er wird uns weiter informieren. Was war er? Er war einer der wichtigsten deutschen Theaterautoren, Rolf Hochhuth. Aber was sage ich da, Theaterautor? Er war Schriftsteller, er war Dramatiker und seine Arbeit hatte politische Konsequenzen. So etwas schaffen Journalisten nur ganz selten. Er war streitbar, er war umstritten. Er ist jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben. Oliver Kranz erinnert.
Durfte der Papst während des Zweiten Weltkriegs zur Vernichtung der europäischen Juden schweigen? Für Rolf Hochhuth war die Antwort klar. Mit 28 schrieb er das Stück Der Stellvertreter, das ihn nach der Uraufführung 1963 auf einen Schlag berühmt machte.
Natürlich hat man sich schon manchmal gefragt, wie konnte denn der, der im Ernst glaubt, er sei Stellvertreter Christi auf Erden, zu Auschwitz die Schnauze halten. Obwohl ja auch in Rom unter den Fenstern des Vatikans viele italienische Juden zur Tötung nach Auschwitz gebracht worden sind. Das ist eine unbegreifliche Frage ja noch heute.
Das Stück zitiert historische Dokumente und bindet sie in eine fiktive Handlung ein. Diesem Erfolgsrezept blieb Hochhuth auch bei seinen folgenden Stücken treu. Er hatte ein unglaubliches Gespür für brisante Zusammenhänge. 1978 löste er mit der Erzählung Eine Liebe in Deutschland die Filbinger-Affäre aus, in deren Folge der baden-württembergische Ministerpräsident zurücktreten musste.
Er zeigte mich an, ich sollte ihm zahlen, D-Mark 250.000, ersatzweise Haft und eine Quittung lag dieser Klage bei. Ich sollte unterschreiben, dass ich diese Behauptung, er habe noch in britischer Kriegsgefangenschaft deutsche Mitgefangene ermordet, nie wiederhole. Und ich musste also kämpfen.
Rolf Hochhuth hatte Kampfgeist und einen unbezwingbaren Gerechtigkeitssinn. Gern verfasste er offene Briefe. 1965 wurde er vom damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard als Pinscher beschimpft. Doch das konnte ihm nicht schaden. Im Gegenteil, er wurde noch berühmter. Er kam 1931 im hessischen Eschwege zur Welt. Zum Ärger seines Vaters weigerte er sich, das Abitur zu machen. Nach einer Buchhändlerlehre in Kassel erhielt er eine Stelle als Lektor beim Siegbert Mohn Verlag. Rolf Hochhuths erstes Stück war Der Stellvertreter. Die Uraufführung in Berlin verlief noch ruhig, doch schon bei der zweiten Inszenierung, die in Basel herauskam, setzten die Proteste ein.
Es musste immer bei Licht gespielt werden. Immer war Polizei auf der Bühne, um die Schauspieler körperlich zu schützen. Und 100 waren im Theater und 60 vor dem Haus. Und ganz ähnlich war es ja auch in Paris.
Gegen Hochhuth wurde protestiert, doch widerlegt wurde er nicht. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung begann sein Ruhm zu verblassen. Er griff zwar immer noch brisante Themen auf, doch sein Schreibstil wurde kritisiert. Bei der Uraufführung des Stücks Wessis in Weimar am Berliner Ensemble kam es 1993 zum Eklat. Rolf Hochhuth versuchte, die Aufführung zu verbieten. Ohne Erfolg.
Das Stück fängt an, wie eine Horde Halbwilder in deutschen Militärmänteln irgendwie auf der Bühne rummacht. Das hat ja alles gar nichts mit einem Stück zu tun, kommt ja gar nicht vor.
Damals beschloss Rolf Hochhuth, sich für die Aufführung seiner Stücke ein eigenes Theater zu verschaffen. Er sprach die Erben der Familie Wertheim an, der bis zur Enteignung durch die Nazis das Gebäude des Berliner Ensembles gehört hatte. Von ihnen konnte er das Haus billig erwerben. Seine Stücke wurden dort aber trotzdem nur äußerst selten gespielt. Der Intendant Klaus Peimann weigerte sich einfach. Ein Affront, den Rolf Hochhuth nur schwer verwunden hat. In Erinnerung bleibt er vor allem durch sein Stück Der Stellvertreter, das nicht nur hierzulande, sondern auch international immer noch gespielt wird. Sein erstes Werk ist bis zu seinem Tod sein wichtigstes geblieben.
Das war Oliver Kranz und jetzt haben wir einen harten Wechsel, denn wir reden über Fußball und die Bundesliga. Sie startet ja an diesem Wochenende. Lange Diskussionen hat es vorher gegeben mit dem Spielbetrieb. Heute gab es dann nochmal eine Schaltkonferenz, weil viele, viele Fragen überhaupt nicht beantwortet sind. Darüber wollen wir reden und die Kollegin Jessica Sturmbeck ist unsere Expertin. Die Frage ist ja, was hat es denn bei dieser Schaltkonferenz da gegeben?
Es gab heute im Wesentlichen drei Beschlüsse. Die Zahl der Auswechslungen ist für den Rest der Saison von 3 auf 5 erhöht. Das wurde international ermöglicht durch das International Football Association Board, IFAB. Das ist für die Regeln zuständig und hier macht die DFL davon Gebrauch. Und begründet wird das mit der erhöhten Belastung der Spieler durch den ja jetzt dicht gedrängten Kalender. Mögliche Hitze, weil wir auch immer mehr in den Sommer kommen. Aber da dürften auch die langen Pausen und der jetzt rasche Start eine Rolle spielen. Der Fitnesszustand ist ja auch womöglich nicht bei allen gleich. Und damit die Wechsel aber nicht als taktisches Mittel, Stichwort Zeitspiel, eingesetzt werden, sollen sie durchgeführt werden in der Pause und bei drei weiteren fixen Gelegenheiten während der Spielzeit. Dann, die Clubs dürfen ihre Heimspiele auch an einem anderen Stadion austragen, wenn es an ihrem Spielort nicht möglich sein sollte. Zuständig sind ja da die Gesundheitsämter, zum Beispiel wenn jetzt regional wegen hoher Infektionszahlen Einrichtungen geschlossen werden müssen. Und worauf sich die Clubs auch verständigt haben, ist, die Saison notfalls auch zu verlängern, auch über den 30. Juni hinaus. Das ist ja das Datum, an dem die Verträge auslaufen und dann die internationale Transferperiode beginnt.
Jetzt ist ja die große Frage, was passiert denn dann, wenn bei irgendeinem Team genau das passiert, was Sie gerade angesprochen haben, dass es da Infektionen gibt? Was passiert? Kann die Saison doch noch abgebrochen werden?
Ja, die Saison könnte natürlich auch noch abgebrochen werden. Und das ist eben ein sehr heikles Thema, bei dem dann die Interessen der Vereine auseinandergehen, weil es dann eben um die Wertung der Saison geht. Um die Fragen, gibt es einen Meister oder nicht? Wer steigt auf und ab? Wer darf in den nächsten Europapokalwettbewerb? Da hängt ja viel Geld dran, das die Vereine gerade jetzt ja auch so dringend brauchen. Die Vereine weiter unten in der Tabelle, die nach Stand jetzt Absteiger wären. Werder Bremen und SC Paderborn argumentieren, dass sie den Klassenerhalt ja noch hätten schaffen können. Und wenn so eine Saison nicht zu Ende gespielt werden kann, dann kann es ja auch einfach gar nicht fair sein, weil die, die in der Tabelle weiter oben stehen, hatten ja womöglich zuvor die leichteren Gegner. Und dann gibt es auch noch ein Nachholspiel, eben auch ausgerechnet Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Was wäre dann damit, ist auch die große Frage. Und wie schwierig das ist, das sieht man bei den Ligen, die sich schon damit auseinandersetzen mussten, wie die niederländische Ehrendivision oder die französische Liga. Da drohen nämlich jetzt Klagen.
Und eine Möglichkeit könnte dann sein, dann setzen wir den Abstieg aus und nächste Saison wird mit 20 Teams gespielt. Wobei die Frage ist immer, das geht ja bis nach unten dann irgendwo, ne?
Ja, und wäre sicherlich eine Option, ist aber auch wiederum nicht leicht. Weil wenn man sich überlegt, das hieß ja dann auch in der nächsten Saison ein noch dichterer Spielkalender. Und wir können ja heute noch gar nicht sagen, wie es ab August, wenn die nächste Spielzeit dann beginnen würde, überhaupt aussieht. Wann kann da wie gespielt werden? Und das reicht sich dann in der Tat auch weiter durch in die unteren Liga. Also was ist zum Beispiel mit Auf- und Abstieg zwischen zweiter und dritter Liga? Das hängt ja davon ab, ob die dritte Liga nun jetzt weitermacht oder nicht. Da ist übrigens ganz interessant, dass die DFL die Regional- und Landesverbände unterstützen will mit einer Zahlung von bis zu 1,5 Millionen Euro. Dabei sollen 750.000 Euro zeitnah gezahlt werden und weitere 750.000 Euro anteilig für jeden weiteren durchgeführten Bundesligaspieltag. So ein bisschen als Kompensation dafür, dass die ja jetzt keine Ticketerlöse haben.
Und was ist mit den Spielern, nachdem der Herthaner Salomon Kalou, der ist ja inzwischen sehr berühmt geworden durch sein wunderbares Video.
Ja, in der Tat. Ja,
wie sieht das jetzt aus im Moment? Gibt es da weitere Ereignisse?
Ja, die Teams sind ja jetzt gerade alle in der Quarantäne, aber da wissen wir natürlich auch nicht, wie funktioniert das eigentlich und wie wird diese Quarantäne auch gelebt. Der Trainer vom FC Augsburg, Heiko Herrlich, erzählte heute in der üblichen Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt am Samstag gegen den VfL Wolfsburg.
Sind da im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen. Aber es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt, den ich nicht nennen möchte, gegangen.
Wie er das so freimütig heute in der Pressekonferenz erzählte, ist ihm wohl erst im Nachhinein erstmal klar geworden, dass das nicht so eine gute Idee war, während der Quarantäne einkaufen zu gehen. Am Abend hat der Verein ihn mit den Worten zitiert, er habe einen Fehler gemacht, dass er in dieser Situation seiner Vorbildfunktion gegenüber seiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden sei. Er bedauere das und wird das Abschlusstraining morgen nicht leiten und auch beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag dann nicht im Stadion sein. Ich vermute mal, dass der FC Augsburg jetzt dafür sorgen wird, dass er ausreichend Zahnpasta und Tagescreme bis mindestens Ende Juni vielleicht sogar darüber hinaus haben wird.
Dankeschön, das war Jessica Sturmberg und man fragt sich wirklich, ein Hotel ohne Zahnpasta, wo es das gibt, aber wer weiß, was da für Gründe hinterstanden. Soviel zum Sport, wir werden das natürlich alles weiter verfolgen. Jetzt haben wir noch den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Rita Fock hat es für uns zusammengestellt.
Heute wurde die erste Steuerschätzung in Corona-Zeiten vorgelegt. Sie rechnet für dieses Jahr mit Steuerausfällen von fast 100 Milliarden Euro. Dazu schreibt die Pforzheimer Zeitung, Wo gestern noch die schwarze Null stand, ist jetzt ein großes schwarzes Loch. Und die Steuerausfälle 2020 sind erst der Anfang. Die Schleifspuren dieser Krise werden lang und tief sein. Grund zur Sorge? Nein, aber Grund zur Vorsorge, betont die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Deutschland kann sich neue Schulden erlauben. Das haben Union und SPD bereits angekündigt. Nur sollte dieses Geld dann äußerst klug angelegt werden. Das kann auch durch Investitionen in Bildung und Pflege geschehen, gerade weil beide Bereiche in dieser Krise deutlich Nachholbedarf aufweisen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen rechnet infolge der Steuerausfälle mit harten Verteidigungskämpfen. Jung gegen Alt, Bund gegen Länder, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, EU-Mitgliedsländer gegen EU-Kommission und Parlament, Arm gegen Reich. Aus Sicht der Magdeburger Volksstimme belegt die Steuerschätzung, dass die Corona-Krise verheerende Folgen hat. Ist da was zu retten? Kaum. Erste Lehren lassen sich aus der noch jungen Krise ziehen. Der harte Lockdown am 23. März, die flächendeckende Schließung tausender Geschäfte, kam zu früh und war wahrscheinlich sogar unnötig. In Zukunft, fordert die Zeitung, müsse differenzierter vorgegangen werden. Wenn in einem Ort die Zahlen steigen, muss nicht das ganze Land dicht machen. Noch einen harten Lockdown hält das Land nicht aus, befürchtet die Volksstimme. Ins Ausland. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil zum Umgang mit Migranten in Ungarn besprochen. Ihre Unterbringung in geschlossenen Lagern wird als unzulässige Haft eingestuft. Dazu schreibt die Tageszeitung aus Berlin: Nicht zum ersten Mal zwingt das Gericht Ungarn, seine Asylpolitik zu korrigieren. Das ist gut, aber hilft Betroffenen meist erst nach langer Zeit. Wer Flüchtlingen ihre Rechte vorenthält, hat in der EU oft erst einmal freie Hand. Das muss anders werden. Die Möglichkeiten dazu gibt es. Wer die Grundrechte als unverrückbar akzeptiert, muss dafür bestraft werden. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel schreibt: Das Urteil kann als Auftrag an die EU verstanden werden, sich endlich auf eine gemeinsame Asylpolitik zu einigen. Diese Forderung mag angesichts der Lage an den Außengrenzen mit Blick auf die Türkei und Griechenland sowie Serbien und Ungarn naiv erscheinen. Aber was ist die Alternative? Die unhaltbaren Zustände ewig andauern zu lassen?
Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Danke dafür. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden, Ihnen eine angenehme Nacht zu wünschen. Wir werden Sie natürlich über die Nacht weiter informieren. Und morgen ab 5 Uhr ist dann der Kollege Christoph Heinemann für Sie da. Um 7.15 Uhr ein Interview mit Ralf Brinkhaus, dem CDU-Fraktionschef. Mein Name ist Jürgen Zuheil. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht und sage bis demnächst und tschüss.